Abgesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Ciao Ragazzi, ich habe es euch versprochen, der Podcast Spezial Weggesuchtet kommt von den internationalen Filmfestspielen in Venedig. Und nach Venedig sollte man auf keinen Fall ohne seine liebe Kollegin und Frau fahren, die hier auch mit mir arbeitet, Bettina. Ciao.
Ciao.
Oder Salve, wie man hier auch sagt. Morgen geht es richtig los. Heute ist noch Dienstag. Wir stehen hier auf dem Lido, direkt vor dem Casino. Da, wo das Festivalzentrum ist, und das Wichtigste erledigen wir natürlich gleich am Anfang. Wir holen unsere Akkreditierung ab und es ist wahnsinnig heiß, überhaupt kein Kinowetter oder vielleicht doch Kinowetter, weil es im Saal schön kühl ist. Die Grillen zirpen, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich hoffe, und wie üblich auf einem italienischen Festival wird hier alles mit heißer Nadel gestrickt. Die letzten Bauarbeiten finden hier noch statt. Es wird aufgeräumt, rote Teppiche werden noch festgenagelt. Und jetzt gehen wir in den Festivalpalast, ins Casino, der hier vorne direkt an einem kleinen Kanal auch liegt, wo die Stars dann später mit ihren Booten vorfahren und wo dann auch die ganzen Fotografen immer stehen. Ja genau, hier wird noch irgendwas geschliffen, irgendeinen Nagel reingehauen. Es ist immer so. Man denkt einen Tag vorher, das schaffen die nie. Und dann plötzlich zur Eröffnung ist alles fertig. Jetzt gehen wir erstmal rein. So, wir sind drin. Und jetzt müssen wir nur noch die richtige Akkreditation finden. Und ein paar Kollegen sind auch schon hier. Ich dachte, wir sind die einzigen vielleicht. Buongiorno. Sono qui per l'accreditazione. Naturalmente.
Stampa.
Radio TV.
Allora, Radio TV può andare in fondo.
Perfetto, grazie. Buongiorno. So, wir sind drin. So voll ist es auch nicht. Keine Schlangen wie in Cannes. Kleine Schlange. Ein Mensch steht vor uns. Das schaffen wir auch noch. So, jetzt sind wir in der richtigen Schlange. Jetzt kriegen wir gleich unsere Akkreditierung. Man muss hier auch die Akkreditierung bezahlen. In Cannes ist sie umsonst. In Berlin kostet es 60 Euro. In Venedig auch. So fängt das Festival gleich gut an. Da hat man für zwei Personen gleich mal 120 Euro ausgegeben.
Ja,
60.
Zahl die Beide, ne? Zahl die Beide.
Oh, meine Frau hat gesagt, sie zahlt beide Akkreditierungen. Das ist aber lieb, Bettina.
Ich überlege mir das gerade nochmal. Habe ich das wirklich gesagt?
Ich habe es ganz deutlich gehört. Ich habe es auf Band.
In the bag you will find the to-go paper, which is a ticket
per il autobus.
Sì, autobus e vaporetto.
Anche vaporetto?
Vaporetto da Santa Caria.
Ma solo la linea 20,
linea
vero?
Linea 20, esattamente.
Sì, okay.
Linea 20 e tutte le linee dell'autobus targate Mostra del Cinema.
Perfetto.
Ok. E nel caso lo sconto per l'acquisto del catalogo della mostra.
Ok.
Ok. E poi devo chiedervi appunto di pagare sui 60 euro
la mia moglie paga per due.
Per due.
Naja, immerhin kriegt man für die 60 Euro ein Ticket für den Bus. Das ist da mit drin und es gibt eine Linie, die Linie 20, mit der man von San Marco, also vom Markusplatz, bis zum Casino hier fahren kann. Die ist auch mit drin. Hast du deine Nummer eingegeben? Musst du die grüne Taste noch drücken? Sie hat es wirklich getan. Guck mal, ich habe 60 Euro gespart.
Dafür gibst du mir ein paar Spritz aus. Das geht sich schon wieder aus.
E abbiamo bisogno di una ricevuta, per favore.
Qua.
Non è una. È solo una. Come si dice? Una.
Sì, sì, no, volevo dire. Fiscale.
Una ricevuta fiscale.
Se volete, posso farvela.
Perfetto. Wir brauchen noch eine Quittung. Ohne Quittung gehen wir hier nicht wieder weg.
Screening-Plan.
Ja, ganz wichtig, der Screening-Plan. Ist ja ein Autobus-Ticket ist ja schön und gut, aber wir wollen ja wissen, wann welche Filme laufen.
Ja, ich will vor allen Dingen wissen, ob die sich lohnen zu schauen.
Das steht ja nicht im Screening-Plan.
Ja, leider nicht.
Es wäre schön, wenn die schon benotet wären oder so Daumen hoch, Daumen runter, dann könnte man sich vieles sparen.
E avete anche una guida per il screening?
È tutto dentro.
Ah, tutto dentro.
Sì,
ah,
okay. Sì. Avete tutta la guida con anche le linee dei vaporetti.
Ah, perfetto.
E ci sono anche le mappe, se
mappe
e descrizione,
okay,
di come proprio è fatto l'intero festival.
Come si chiama questo in italiano?
Pinzatrice.
Pinzatrice. Wir haben wieder was dazugelernt. Heft, wie nennt man das auf Deutsch? Hefter oder so? Heftzwecken? Pinzatrice. Das ist ein Wort, das man bestimmt noch in Zukunft...
Damit tackert man Zettel zusammen. Wie heißt denn das eigentlich auf Deutsch? Gute Frage.
Pinzatrice, ein Wort, was wir noch sehr viel benutzen können in Zukunft in Italien.
Auf jeden Fall.
Grazie mille.
Arrivederci. Grazie a voi. Buon festival.
Grazie tanto. Buona giornata.
Buona giornata.
Ah. Und inzwischen sind wir wieder ganz woanders, weil die Akkreditierung, das ist ja eine Sache, das ist ja auch schön, wenn man die hat, ne? Aber das Festival fängt morgen an und es gibt traditionell immer am Abend vorher im Hotel Danieli, beziehungsweise auf der Dachterrasse des Hotel Danieli, einen Empfang oder einen Cocktail heißt es. Es heißt immer Variety Cocktail. Variety ist der Veranstalter, das große amerikanische Branchenmagazin. Und ja, es heißt Cocktail, aber in Wirklichkeit gibt es tolles Essen. Es gibt fantastische Getränke, beste italienische Prickelwasser und Weine. Und als der Mann uns das eben eingeschenkt hat, Bettina, hat er gesagt, was hat er gesagt? Italian Pride.
Ne? Ja, das ist es auch. Aber das Tollste an dieser Party ist der Ausblick hier, weil man steht auf der Dachterrasse des Danieli und blickt direkt auf den Canale Grande, sieht die kleinen Gondeln, wie sie sich hier auf dem Wasser schaukeln. Und das ist also für mich einer der schönsten Ausblicke der Welt.
Wahnsinn. Es ist vielleicht der schönste Ausblick des ganzen Festivals. Ein schönerer Ausblick, als wir ihn jemals im Kino wahrscheinlich sehen werden in den kommenden Tagen. Man guckt hier direkt rüber, Santa Maria Salute, in den Canale Grande rein und es ist einfach traumhaft. Ihr könnt euch das angucken auf Instagram. Da habe ich so ein kleines Video gepostet, ein paar Bilder, wenn ihr mal sehen wollt, wie es aussieht. Und wir stürzen uns jetzt hier ins Getümmel und essen noch was. Es gibt tolle Sachen. Es gibt Soffritto Misto in kleinen Schüsselchen.
Ich sage einfach nur, che bello.
Es gibt ein Risotto, es gibt tausend Sachen. Es ist ein bisschen drängelig drin, ein bisschen sehr warm, es ist sehr heiß, aber wir schaffen das.
Die Italiener sind alle sehr elegant angezogen, viele Männer trotz dieser Wahnsinnstemperaturen im Anzug, die Frauen natürlich in schicken Kleidern oder Hosenanzügen.
And the host of the evening, my brother and friend Gianrico Esposito.
Ja, es gibt natürlich eine Ansprache. Ich habe leider das Mikrofon etwas zu spät angestellt, aber jetzt die Verantwortlichen begrüßen uns. Es ist die 10. Variety Party in Venedig. Ich dachte, die gibt es schon länger, aber gefühlt war ich schon öfter hier. Okay, die Verantwortlichen begrüßen uns, halten eine Rede und der Festivalchef ist natürlich hier und die Verantwortlichen von Variety Italia und ich glaube, wir hören noch mal kurz rein, ob irgendwas Spannendes passiert.
In terms of looking at the adventure through movies and inspiring every one of us in the product life. So thank you for being our inspiration tonight and thank you for.
Alle Filmemacher sind eine Inspiration für uns und die Jury wird auch begrüßt. Und jetzt kommt Mr. Barbera, der Festivalchef.
So pleased to give you my warm welcome to the festival. Coming here, I didn't realize that this is a sort of anniversary, 10 years of this opening party of the festival. I couldn't imagine a better way to start the celebration of the Venice Film Festival in this beautiful terrace with this amazing view, with the incredible food that we are tasting every year with your chefs. So thank you so much for inviting us again to having here
with you. Thank you to Variety. They have a wonderful idea to dedicate this party to all women of the festival, all women of
Pedro. Okay, Variety hat die Party in diesem Jahr allen Frauen auf dem Festival gewidmet.
The head of the jury, Grace Martel, Susanna Licarelli, Costanza Quattriglio, and all the jury members, men and women. And of course, there will be a lot of women at the festival this year.
Es werden viele Frauen hier sein, wollen wir ja wohl hoffen. Ja, es ist im Moment alles irgendwie noch, wir sind in der Nach-MeToo-Zeit, also Frauen. Ich finde es fast schon so ein bisschen absurd, dass man das mal betonen muss. Ich meine, natürlich sind Frauen hier, natürlich spielen Frauen eine wichtige Rolle hier.
Female portraits, a lot of films about the female condition in our contemporary societies, and I will do my best to find more female filmmakers to bring to the festival.
And Barbera will mehr weibliche Filmmacher finden, die zum Festival kommen, weil es gab ja Kritik dieses Jahr, dass nur zwei Frauen im Wettbewerb laufen, also zwei Regisseurinnen. Aber was soll er machen? Wahrscheinlich, vielleicht gab es die Filme gar nicht. Die müssen ja auch erstmal nachwachsen. Also die weiblichen Regisseurinnen gibt es schon, aber es müssen ja auch Filme sein, die...
Thank you, Alberto. Now let me lead the mic to.
Hier fiel gerade ein Glas runter. Okay, das war Signora Barbera, der Chef des Festivals. Und hier steigen wir, glaube ich, mal aus. Was ich eigentlich sagen wollte, ist: Es gibt ja viele weibliche Regisseurinnen, nur weil jemand eine Frau ist oder ein weiblicher Regisseur, allein schon weiblicher Regisseur, nur weil jemand eine Frau ist, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Frau auch einen guten Film gedreht hat. Also es muss ja auch immer ins Programm passen. Aber das große Thema immer noch hier, auch in Venedig, zu wenig Frauen im Wettbewerb. Das soll sich ändern und als kleine Kompensation widmen wir also die Variety Party heute Abend den Frauen auf dem Festival.
Naja, es geht ja wohl eher darum, dass sie dieselben Chancen haben wie Männer. Das heißt, dass sie in dieselben Vorauswahlen kommen, dass ihre Filme überhaupt beachtet werden. Und ich hätte es eigentlich schöner gefunden, wenn die Party nicht uns Frauen gewidmet wird, sondern dieselben Chancen für uns. Das wäre es. 50-50.
Ja, ich finde auch, das ist so ein Feigenblatt oder so ein Symbol. Ja. Die Italiener können alles. Sie können tolle Weine machen, tolles Essen. Sie haben ein wunderschönes Land. Das Einzige, was sie nicht können jedes Jahr, wie ihr im Hintergrund hören könnt, ist die Mikrofonanlage, die funktioniert immer nicht. Bettina, okay, du bist heute Abend, die Party ist dir gewidmet.
Ach, das will ich gar nicht. Ich will denselben Zugang zu Interviews, dieselben Möglichkeiten, die Männer auch haben. Darum geht's doch.
So, und jetzt geht es hier los mit der Musik, wieder der DJ, der hier seine Musik auflegt. Wir können aber nicht so lange bleiben heute, also wir essen jetzt noch was, ne? Und dann morgen geht es ja früh wieder raus. Nicht, dass ihr denkt, wir essen und trinken hier nur und machen hier Bella Figura und erfreuen uns an Italien. Morgen fängt der Ernst des Lebens an. Wir müssen Filme gucken, kann man auch niemandem erzählen. Ne?
Das ist so schrecklich.
Es ist so schlimm. Nein, es ist natürlich wunderschön. Ich meine, wir sagen auch manchmal, hey, das ist eigentlich fantastisch. Filme gucken, in Italien sein. Gut essen und gut trinken. Es könnte schlimmer sein, oder?
Ist das eigentlich ein Beruf?
Eingetragener Beruf, ich weiß es nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, Leute, wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr seid hautnah dabei, wenn es morgen losgeht. Brad Pitt kommt nach Venedig, beziehungsweise ich glaube, er ist sogar schon in Venedig. Joaquin Phoenix kommt, wir freuen uns auf den Joker. Es gibt einige spannende Projekte hier in Venedig und wir halten euch auf dem Laufenden. Bis morgen, ciao.
Ciao.
Guten Morgen, buongiorno ragazzi, guten Morgen Leute, ist die Nacht, der Morgen nach der Nacht im Hotel Danieli und wir haben gesagt, wir wollen früh nach Hause gehen, weil wir ja früh aufstehen müssen und wir sind zwar trotzdem früh aufgestanden, aber wir sind doch ein bisschen länger geblieben, als wir eigentlich wollten.
Es war aber auch so schön, da kann man doch nicht einfach den Stecker ziehen und sagen, um eine Stunde mehr zu schlafen, verlasse ich jetzt so eine super Party, das geht nicht.
Es war zu schön, da haben wir eben weniger geschlafen, egal. Es gibt ein Thema, über das hier alle sprechen, ich meine, wir erwarten Superstars wie Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Brad Pitt mit einem Oscar-verdächtigen Film, den wir schon gesehen haben, Ad Astra. Aber das Gesprächsthema hier ist auch auf der Party gestern Roman Polanski.
Ja, weil der zeigt hier einen Film im Wettbewerb, hat er hier, Jacques heißt der. Und Der große Aufreger ist, dass er hier überhaupt im Wettbewerb gezeigt wird, weil er ist ja aus der Oscar Academy, als Mitglied ist er rausgeflogen, wegen der ganzen, ausgelöst durch die ganze MeToo-Debatte, weil ihm in den 70er Jahren eine Verführung einer beziehungsweise Missbrauch einer 13-Jährigen vorgeworfen wurde. Das ist immer noch ein offenes Verfahren, nicht abgeschlossen in den USA. Ein paar andere Schauspielerinnen hatten sich im Laufe der Jahre auch noch gemeldet. So, aus der Oscar Academy ist er rausgeflogen und hier sagten eine Reihe von Frauen, auch auf der Party gestern Abend, wie kann es sein, dass so ein Regisseur hier seinen Film zeigen darf? Und das war auch Thema auf der Jury-Pressekonferenz.
Ja, also Roman Polanski, der überall ja offenbar für nicht mehr tragbar gehalten wird, der in der Schweiz schon mal verhaftet wurde, der gar nicht nach Italien einreisen darf zu seiner eigenen Premiere, weil er Gefahr läuft, hier verhaftet zu werden oder in die USA ausgeliefert zu werden. Vier Frauen werfen ihm mittlerweile vor, insgesamt sind es ja Vergewaltigungsversuche. Oder es ist, wie gesagt, er ist ja nie verurteilt worden. Das ist auch das Problem. Der Filmfestchef Barbera sagt, es ist schwierig, weil man muss das Werk auch von einem Künstler trennen können. Das finde ich jetzt immer, je länger man über dieses Thema spricht, desto schwieriger wird es. Wie gesagt, Polanski wird nur per Skype anwesend sein und das große Thema war ja gestern Abend auch, also wir haben es ja gesagt, Frauen, die unterrepräsentiert sind im Festival. Es gibt nur zwei Regisseurinnen im Wettbewerb und dann hat man halt so dieses Feigenblatt, wir widmen zum Beispiel die Variety Party den Frauen. Es gibt hier noch einen weiteren Problemfall, der hier läuft, und zwar Nate Parker, Birth of a Nation, auch ein Vergewaltiger, nachweislich. Und es gibt jetzt schon Leute, die sagen, naja, also es laufen hier genauso viele Frauen, also Regisseurinnen im Wettbewerb wie Vergewaltiger, also jeweils zwei und zwei. Das sorgt hier für Gesprächsstoff, zu Recht, finde ich, darüber muss man reden.
Ja, aber das Ganze ist natürlich emotional sehr aufgeladen. Man muss da einfach auch mal die, finde ich, die juristische Seite von der ethischen trennen. Das sind gerade Polanski, der ist nicht verurteilt. Der klagt ja zum Beispiel auch dagegen, dass er aus der Academy geflogen ist. Wie will man das dann künftig machen? Jeder, der dann irgendwas begangen hat oder ihm nachgesagt wird, dass er was begangen hat, dürfen die ihre Filme nicht mehr zeigen. Also man hat da ein Fass aufgemacht. Finde ich ganz schwierig. Also ich persönlich, so mein erstes Gefühl war eben auch zu sagen, finde ich total bekloppt, dass dieser Polanski hier seinen Film zeigen darf. Auf der anderen Seite, was ist der Maßstab? Wer legt das überhaupt fest? Also wie entscheidet man das? Weil letztendlich muss der Zuschauer selber entscheiden, ob er einen Film dann sieht. Und diese Filmfestivals sind immer die Plattform, dass man schaut, was läuft in dem Film ja, was kommt raus. Und ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also ich kann mich da eine richtige Meinung, dass man jetzt sagt, so und so soll es man machen, das habe ich nicht. Aber man muss drüber diskutieren. Wichtig ist, also was mich störte, das gleiche, dass man einfach so hieß, ja, Polanski läuft hier. Ich glaube, das muss man breiter diskutieren. Das kann nicht irgendwie so eine kleine Auswahlkommission machen. Es muss ein breiter Diskurs einfach sein.
Du meinst, es soll eine Kommission geben, die in Zukunft entscheiden darf, welche Filme in Venedig angenommen werden, oder?
Ja, das ist dann einfach so mit Bekanntgabe des Programms. Das war ja dann so gesettelt. Das wurde präsentiert, er läuft hier. Ich glaube, das geht so nicht. Und das ist zu Recht, dass sich Leute aufregen und jetzt sagen, wie kann das sein?
Also ja, ich finde, man kann das kritisieren, aber man kann doch nicht sagen, das italienische Filmfestival, also Venedig, darf den Film nicht zeigen. Also das dürfen die ja selber entscheiden, was sie hier zeigen. Wir können uns darüber aufregen und es muss diskutiert werden. Das glaube ich auch.
Na, ich finde, das ist doch immer diese Auswahlentscheidung, das ist immer so hinter, finde ich, so eine kleine Gruppe, man weiß gar nicht genau, wer das da macht, das ist so, dann wird es einfach, wird gesagt, ja, das ist es jetzt, das ist unser Programm. Und ich finde, bei so einem Fall wie Polanski, das muss breiter diskutiert werden, mit mehr Filmschaffenden, keine Ahnung, wie das gehen sollte, aber es kann nicht sein, dass da einfach dann, dass es hier eine Pressekonferenz gibt und das noch nicht mal richtig begründet wird, warum der hier einfach eigentlich läuft.
Das muss ja kein Festival begründen. Wir haben auch schon schlechte Filme im Wettbewerb gesehen. Die müssen auch nicht begründen, warum sie eine Gurke im Festival laufen lassen.
Das ist ja auch ganz was anderes, aber in dem Fall schon. Da kann man nicht einfach sagen, das machen wir jetzt. Deswegen gibt es ja auch so viel Aufregung. Das ist da braucht man eine Diskussion und vielleicht braucht man da auch neue Kriterien. Vielleicht müssen Richtlinien vom Festival geändert werden. Mich hat das auch gestört, dass der einfach so hier, das ist einfach heißt, ja, wir zeigen jetzt hier Polanski. Also ich finde schon, dass es berechtigt ist, dass es Kritik gibt. Wie man das Ganze handelt, weiß ich auch nicht genau. Und das kann jetzt auch nicht so eine Hexenjacht werden, dass man einfach sagt, ja, jeder jetzt im übertriebenen Sinn, der mal seinen Hamster irgendwie zu lange im Laufrad gelassen hat, dass der jetzt hier keine Filme mehr zeigen darf.
Ja, es ist ja wohl noch ein Unterschied zwischen der Vergewaltigung und dem Hamster im Laufrad. Ne?
Deswegen habe ich ja gesagt, übertrieben, sehr übertrieben, ja. Der Vergleich.
Also ich bin da, wie gesagt, völlig anderer Meinung. Das ist ja absurd. Es gibt jetzt eine Political Correctness Komitee, was den Festivals dann sagt, welche Filme sie zeigen dürfen. Ich finde, das Festival darf zeigen, was immer es will. Und man kann sagen, die sind nicht ganz dicht oder die haben irgendwie den Verstand verloren oder ich bin damit nicht einverstanden. Aber da irgendwie noch weitere Kontrollinstanzen dann einzubauen, das halte ich für völlig übertrieben.
Ich habe jetzt gar nicht von Kontrollinstanzen gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass man das breiter diskutiert. Dieses Festival wird aus Steuergeldern finanziert. Die sind hier nicht sakrosant und können einfach machen, was sie wollen. Das ist gut, man ist da sehr schnell im Bereich Kunstfreiheit. Was darf Kunst nicht? Das ist schwierig, aber man kann doch nicht einfach sagen, das machen wir so, das haben wir schon immer gemacht. Diese Zeiten, finde ich, sind vorbei. Und man könnte, um dann hier auch nochmal auf diese Frauenquote zu kommen, warum sind es nur zwei Frauen, die hier wieder laufen? Ich glaube schon, dass es viele, viele Regisseurinnen gibt, deren Werke einfach gar nicht gesehen werden. Und es geht ja erstmal darum, dass diese Werke gesehen werden. Und wer diese Auswahlkommission, die könnte das ja mal begründen. Ich bin sehr gespannt auf Polanskis Film Jacques, ob der überhaupt Saft und Kraft hat.
Es geht hier um die Dreyfus-Affäre?
Ja, dass der hier überhaupt gezeigt wird. Es könnte nämlich auch einfach sein, dass Venedig sagt, ach, wir sind so ein bisschen vielleicht gar nicht mehr so, oder dass sie es einfach machen, weil sie sagen, okay, da haben wir einen schönen Aufreger, alle reden über uns, es wird wieder mehr über Venedig gesprochen. Wäre natürlich ein schöner Marketing-Coup. Auch das wäre ja durchaus eine Möglichkeit.
Das muss man ja auch sein. Man muss als Festival im Gespräch bleiben. Also man muss einen Skandal haben im Idealfall. Man muss einen Film haben, aus dem die Leute wieder rausrennen, weil er irgendwie eklig ist. Am besten ist ja noch die Nachricht, drei Zuschauer mussten sich übergeben, so ungefähr. Das schürt ja auch Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, man hat nicht das Gefühl, und das ist ja das Schöne, dass Venedig irgendwie langweilig geworden ist. Also auch durch solche Diskussionen. Also es gab ja schon Jahre, da haben wir gesagt, Venedig der Puls ist gerade noch so fühlbar, aber nicht mehr so richtig. Das Festival ist schon halb tot. Das ist in diesem Jahr überhaupt nicht so. Und eben durch solche Entscheidungen wie Netflix-Filme hier zu zeigen oder eben vielleicht auch Roman Polanski, die umstrittene Entscheidung in den Wettbewerb laufen zu lassen.
Ja, das stimmt natürlich. Und deswegen Venedig als ältestes Filmfest der Welt muss sich natürlich auch jedes Jahr wieder neu erfinden. Und das ist manchmal
Der Zweck heiligt die Mittel?
Der Zweck heiligt die Mittel. Also, wenn es denn so sein sollte, finde ich es doof.
Okay, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, Polanski im Wettbewerb und das Gesprächsthema. Ihr merkt schon, da ist viel Stoff drin. Und wenn ihr selber eine Meinung dazu auch habt, schreibt mir doch einfach mal. Ja, könnt ihr ja gerne machen. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt über radiohamburg.de. So, und jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Interview. Und zwar mit der Frau, die hier Hamburg vertritt auf dem Filmfest in Venedig. Und zwar ist das Katrin Gebbe, die hier einen Film hat, der die Nebenreihe Orizzonti eröffnet. Er heißt Pelikanblut. Ich finde den italienischen Titel eigentlich viel schöner. Der heißt Sangue di Pelicano.
Ja, interessanter Titel und ich fand den Film auch spannend. Also die Bilder sind klasse. Nina Hoss ist sehr überzeugend in der Rolle und der Film hat hier auch für Gesprächsstoff gesorgt.
Es geht um eine Pferdetrainerin, die ein Kind aus Bulgarien adoptiert, beziehungsweise eins schon adoptiert hat, ein älteres Kind und jetzt ein zweites adoptiert und dieses Kind gerät völlig außer Kontrolle. Es wird alles ganz anders, als sie sich vorgestellt hat. Und wir sind ein bisschen spät dran, nicht? Polanski hat uns hier ein bisschen Zeit gekostet. Wir flitzen da jetzt mal hin.
Ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt.
Ja, ja, genau.
Ich rede mal so viel.
Ach, Quatsch. So, wir sitzen jetzt hier im Tennisclub in Venedig, wo ich schon immer mal rein wollte, weil man immer dran vorbeiläuft, wenn man zum Hotel Excelsior geht. Und heute können wir das machen, weil wir haben hier die Frau, die für Hamburg hier auch die Fahne hochhält auf dem Filmfestival, die den wichtigen Nebenwettbewerb Orizzonti vergleichbar in Cannes mit dem Certain Regard eröffnet hat, Katrin Gebbel. Katrin, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ihr hier seid. Es ist mir eine Freude.
Wie ist es, du hast den Vergleich, du warst mit Tore tanzt in Cannes, du warst jetzt hier in Venedig, wie ist das hier so über den roten Teppich zu laufen? Was war das, also erstmal so die Emotionen, eine Premiere, das ist ja wichtig, wie hast du das erlebt?
Also ich muss sagen, in Cannes habe ich das Gefühl, sind noch mehr verrückte Leute unterwegs. Also da habe ich wirklich Gestalten auf der Straße gesehen und krasse Autos und krasses Outfit so von den Menschen. Es ist noch ein bisschen weltfremder, denkt man so, wenn man so wie ich vom Land kommt und oder aus Hamburg dann auch, ne? Und in Venedig scheint mir das noch mehr ein Publikumsfestival zu sein. Man sieht ja einfach ganz viele ganz gut gelaunte, lustige Leute, aber ich bin ja auch erst ganz kurz hier oder beziehungsweise es hat ja gestern erst angefangen, also ein komplettes Bild kann ich noch gar nicht geben. Ich weiß aber, dass beide ganz viel Charme haben und in Cannes ist es natürlich dieser ganze Glamour-Faktor mit der Côte d'Azur und allem, aber hier muss ich sagen, war es total großartig. Vom Flughafen dann mit so einem Bötchen und dann durch diese Kanälchen da zu schippern und anzukommen und alle warten auf der Brücke, um nach unten zu fotografieren, wenn da die Stars ankommen und das hat so einen ganz besonderen Charme. Also es ist wirklich ein wunderschönes Festival bisher, muss ich sagen. Ja. Und ich meine, die Premiere, also die Weltpremiere, war hier jetzt für uns mal eine nette Erfrischung. In Cannes gab es so Standing und Ovations und Boos damals für Tore Tanz. Da war man nachher so kurz total geschockt, weil man dachte so, ach du meine Güte, was macht denn der Film jetzt gerade? Und gestern habe ich wirklich gemerkt, also neben Fachpublikum war einfach ganz viel, sag ich mal, normales Publikum auch da, dass das natürlich völlig anders reagiert und das war ganz toll. Es gab ganz viel Applaus und Menschen, die ganz doll geweint haben auch und so und die das ganz doll berührt hat und das war aber auch mal ganz toll, muss ich sagen. Ja.
Und wie aufgeregt warst du?
Ja, sehr aufgeregt. Aber es ist ein bisschen einfacher, wenn man ein Eröffnungsfilm ist, weil man denkt, ach, da fand schon mal jemand was ganz besonders gut, dass man das Festival zeigt ja damit auch, dass die den Film toll finden. Und ich meine, das machen sie ja sowieso, wenn sie einen Film auswählen. Aber das hat noch mal so, kriegt noch mal ja dadurch ein besonderes Augenmerk. Und deswegen war ich ein ganz klein bisschen relaxter. Aber ehrlich gesagt, wenn man so viele Jahre an einem Film arbeitet, dann ist man wahnsinnig angespannt, wenn sowas dann läuft. Und ob dann das Kleid hält und der Schmuck noch ins Ohr geht und sowas.
Du hast ja was ganz Aktuelles eigentlich gemacht, ja. Weil was ja gerade sehr angesagt ist, auch schon in Cannes, habe ich gehört, ist so Genrewechsel und das ist ja eigentlich ein Film, der so zwei Genres ja vereint. Mhm. Also wir haben einmal diese Geschichte mit dem schwer erziehbaren Kind, aber es gibt auch diese Horrorelemente oder dieses, wie soll ich sagen, so, das ist ja auch ein bisschen ein Gruselfilm. Wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen, dieses Thema so umzusetzen?
Also das hat sich ergeben tatsächlich im Schreiben, weil ich habe es erst als ganz klares Drama geschrieben und es gab auch einige Familien, die so ein bisschen diese Filme, die diese Thematik auch schon hatten und natürlich frage ich mich als Filmemacher auch immer, was kannst du darüber hinaus noch erzählen und es war immer, entweder wird das Kind abgegeben oder ne, stirbt oder es klappt dann vielleicht, was aber eher seltener erzählt wird und dann dachte ich, ja, ist ja schön und gut, aber irgendwie befriedigt mich das gar nicht so richtig, weil entweder sage ich damit dann am Ende, das klappt nicht oder es kann klappen und ich wollte gerne das auf eine andere Ebene führen und ich wollte erstens nicht nur sozialkritisch oder so dieses Thema besprechen, sondern ich fand letztendlich ist es immer auch sowieso Mutterschaft, aber auch wie gehen wir mit Menschen um, wie Kindern, aber auch wie Straftätern und Ähnlichem, wenn die problematisch sind, wenn die nicht in die Norm passen und da muss es irgendwie philosophisch werden und da geht es dann irgendwann auch immer, finde ich, um, also zum Beispiel für die Mutter auch um Themen wie Glauben, ne, und Hoffnung, also eigentlich so Themen auch aus Tore Tanz. Glaube ich denn daran überhaupt, dass ich das schaffe? Also das habe ich selber auch, ne, wenn man so Filme macht, das ist ja so wahnsinnig anstrengend. Man muss selber daran glauben, dass das bei einem schon klappt und dass man diesen Weg gehen kann, dass man dass das, woran man wirklich selber glaubt, dass auch andere das berühren wird. Und da konnte ich persönlich zum Beispiel total anknüpfen. Irgendwo gibt es da immer was Höheres, dass man, an dem man sich so hochziehen muss. Und so kam das eben, dass es für mich sowieso so eine Ebene geben musste. Und dann war es eben auch so, dass ich halt ganz viele wahre Fälle recherchiert habe und gemerkt habe, dass viele Familien und auch Frauen und auch Geschwisterkinder Todesängste ausstehen müssen und sich irgendwann auch entscheiden müssen, will ich mich überhaupt dieser Gefahr, kann ich mich überhaupt dieser Gefahr weiter aussetzen? Man hat dann vielleicht auch die Funktion, ja auch ein anderes Kind zum Beispiel zu schützen. Kann man denn, um ein Kind zu schützen, das andere gefährden? Also weil es wirklich teilweise bei diesen Kindern darum geht, dass sie andere Kinder mit Leib und Leben gefährden oder Traumata weitergeben. Also Missbrauch wird ganz oft weitergegeben. Und das sind total beinharte Themen. Und ich finde, dafür eignet sich zum Beispiel psychologischer Horror oder Thriller natürlich wahnsinnig, weil man die ganze Zeit in so einer permanenten Anspannung sich befindet. Und das, was Wiebke macht in ihrem Film, dass die sich immer mehr abschottet und so eine Art Kokon auch baut und versucht, so einen sicheren Haushalt irgendwie zu kreieren. Das ist auch zum Beispiel alles recherchiert. Also ich habe wahre Fälle gelesen, wo die anfangen, wirklich die Wände mit feuerfester Farbe zu bestreichen. Alle Teppiche wurden rausgerissen. Also die bauen dann wirklich so eine Art Labor für die Kinder. Und das ist aber das Zuhause von allen. Das ist also der blanke Wahnsinn. Und das war eben auch so interessant, zu sagen, ich nehme diese Frau und ich führe die auch in diesen Wahnsinn und möchte ich dann am Ende nicht auch, dass das nochmal so einen anderen Schwung kriegt, dass sie dafür vielleicht auch belohnt werden könnte.
Also was ich gerade auch durchgehört habe, das fand ich ganz interessant, ist, man muss schon so ein bisschen irre auch sein, um Filme zu machen, oder?
Ja, und ich glaube sowieso nicht, dass es sowas wie normal gibt, davon mal abgesehen, weil immer wenn ich recherchiere, merke ich, wie viele Gedanken und Emotionen und Geschichten in den Menschen stecken und dass wir versuchen ja immer uns irgendwie so zu zeigen und so anzupassen, weil wir wollen ja alle auch keinen auf den Deckel kriegen und möchten ja auch alle irgendwie ein Brötchen um die Ecke kaufen können, ohne dabei abgeschlachtet zu werden. Das ist ja so ein Bedürfnis, sozial dazu zu gehören, aber eigentlich, wenn man guckt, sind Menschen absolut vielschichtig und verrückt sind, glaube ich, fast alle, wenn ich mal das dann wieder so zurückspielen darf, den Ball.
Ja. Wir sind ja auch schon total irre. Wie kann man Filmjournalist werden? Hallo? Also ich meine, ja.
Du hast ja jetzt zum zweiten Mal, dass du Kinder außerhalb der Norm, könnte man so als großes Thema sagen. Was warst du denn für ein Kind? Warst du eher so ein normiertes Kind oder warst du auch so ein bisschen out of the box?
Naja, wenn man... Also ich weiß noch, das werde ich niemals vergessen, im Pädagogikunterricht auf dem Gymnasium sollten wir so Kinderfotos zeigen und dann aber auch Fotos, wie wir jetzt waren. Und ich war eher in der Jugend, hat man dann gesehen, war ich so ein bisschen verrückter, auch gekleidet und alles. Und dann meinte er so, Katrin, was ist denn da passiert? Also früher warst du ja noch ganz normal und dann bist du ja plötzlich so, weiß ich, was bist du denn für ein Pädagoge, dass du das erstmal überhaupt so denkst? Ja. Und vielleicht brauche ich auch gerade diesen Prozess. Und andererseits, wenn ich mich so zurückerinnere, ist es so, dass ich als Kind vielleicht auch gar nicht so normal war. Also ich habe ein ganz tolles Zuhause und ich bin, würde ich sagen, in einem sehr gesunden Haushalt aufgewachsen, aber ich habe total krasse Sachen irgendwie auch gesehen und erlebt und als normal empfunden und zum Beispiel auf dem Bauernhof einfach das Leben mit den Tieren, das Schlachten aber auch der Tiere, das Kastrieren der Tiere, das alles zu sehen als Kind würde, das ist ja brutal für manche, aber damit wird man ganz normal wach, das wächst man ganz normal auf, dass die Schweine, denen ich allen einen Namen gegeben habe bei uns zu Hause, dass die irgendwann alle auf so einen Truck kommen und dann erfährt man irgendwann das Würstchen, das man da in der Suppe hat, das ist von Helga oder so. Genau, und dann fängt man plötzlich an, natürlich Sachen zu denken und zu spüren. Und ich bin auch mit einer Frau aufgewachsen, die schizophren war. Und das war mir aber nie klar, dass das was Besonderes ist, die auch Epileptikerin war, so wie Tore. Und meine Mutter zum Beispiel, also es hat auch wieder was vielleicht mit Pelikanblut zu tun, hat immer gesagt, ich würde diese Frau niemals in ein Heim geben können, weil die würde sich dann niemals zurechtfinden, die würde leiden. Also ich habe das einmal gesehen, dass sie versucht haben, die in ein Krankenhaus zu bringen, die haben sie fixiert, die haben versucht, ihr eine Spritze zu geben, die hat geschrien wie ein kleines Baby. Und normalerweise werden solche Leute auch gar nicht, da kann man in unserer Gesellschaft gar nicht so drauf eingehen, aber auf dem Land war das früher so jedenfalls. Die Menschen, die haben halt weiter bei einem gewohnt und das war war ein ganz großer Druck, auch für meine Familie, weiß ich, mit so einem Menschen klarzukommen, weil man auch nie weiß, wie der ist. Der kann auch mal aggressiv werden oder mal sich den Kopf blutig hauen und solche Sachen. Und da habe ich auch ganz krasse Sachen erlebt. Aber trotzdem fand ich das großartig, dass immer gesagt wurde, dieser Mensch gehört zu unserer Familie. Mit ihr haben wir immer Mittag gegessen. Später habe ich für sie dann Brote geschmiert und keine Ahnung, auch mal Wäsche gemacht. Und das sind dann alles vielleicht gar nicht mehr so normale Kindheitserinnerungen. Plus, dass ich, glaube ich, als Grundschulkind irgendwann erzählt habe, dass ich vom Planeten der Weisheit komme und alle Kinder immer nachts auf dem Sportfeld in ein UFO verfrachten wollte und natürlich keiner kommen konnte, weil die Eltern das nicht erlaubt haben. Also
ich sehe da schon den nächsten Film.
Fantasie. Also keine Ahnung, was ist normal? Ich weiß es nicht.
So einen Film zu stemmen, auch finanziell, das ist ja immer so eine Gemeinschaftsarbeit auch von verschiedenen Filmförderungen und aus Hamburg kam ja auch ein großer Teil des Geldes. Ne? Also ich glaube, es waren 550.000 Euro. Wie, das muss ja irgendwie wieder zurück, das muss ja wieder ausgegeben werden, glaube ich. Ich meine, man dreht mal da oder man schneidet oder was habt ihr denn gemacht? Habt ihr nicht in Hamburg?
Ne? Nee, wir haben in Bulgarien gedreht, aber also ich bin zum Beispiel ein Hamburg-Effekt, würde man sagen. Also da meine Regie- und Autorengage in Hamburg verbleibt, kann man mich zum Beispiel gut bezahlen mit dem Geld. Dann auch unseren Kameramann Moritz Schultheiß, Verena, die Produzentin natürlich, die ganzen Schnitträume, die ganze Postproduktion haben wir in Hamburg gemacht, wieder mit dem Tore-Tanz-Team, also das Ganze eben auch Sounddesign, die Mischung und alles. Und da kommt tatsächlich ein sehr großer Teil zusammen, auch wenn man Grading dann noch hat, die Erstellung des DCPs, also alles Technische haben wir eigentlich auch hier gelassen und auch Kostümbildnerin, Szenenbildnerin Silke Fischer zum Beispiel, die kamen alle hier aus Hamburg. Ja, oder was war noch die Frage?
Achso, nee, die Frage war, wie kommt das wieder zurück nach Hamburg? Weil ich dachte, man weiß es ja nicht. Im Film sieht es ja manchmal aus wie, sage ich jetzt mal, Wilder Westen und dann erzählen dir die Leute, nee, ich habe hier Hannover Sand irgendwie gedreht oder so.
Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also wir wussten schon früh, dass wir vermutlich noch eine Koproduktion eingehen werden. Und das hat mit Bulgarien natürlich total Sinn gemacht, weil die Kinder aus Bulgarien kamen. Und das hat wiederum Sinn gemacht, weil das das einzige Land ist in Europa, wo man wirklich als alleinstehende Frau ein Kind adoptieren darf. Und Miramar ist eben eine ganz tolle Firma dort. Und dann waren wir halt in Bulgarien und plötzlich stellte sich raus, die haben eigentlich fast gar keine Reiterhöfe. Also es war, wir hatten so ein paar gesehen und dachten, naja, das ist mal so ein Blick, was es da so geben könnte. Na, da wird sich ja wohl was finden. Dann stellte sich raus, nein, das waren alle, die sie da haben. Das war wirklich nur eine Handvoll, weil es einfach nicht so eine Kultur hat wie in Deutschland. Und eigentlich habe ich mir das alles mal mit so einem Reetdach und sonst wie in Schleswig-Holstein ausgemalt. Und letztendlich mussten wir dann auch eine Übersetzung finden dafür. Also wir haben, da gab es tatsächlich irgendwas, was überhaupt deutsch aussah, war eben dieser Stall, den sie da gerade gebaut hatten. Das war ein junges Pärchen, die eben auch so tatsächlich dieses Natural Horsemanship praktizieren. Und dann haben sie da gerade ein Restaurant gebaut. Das heißt, es gab gar kein Wohnhaus und auch gar keine anderen Ställe und irgendwas. Und wir haben das dann alles mit dem Geld, das wir hatten, da gebaut. Also das Haus, dass es so aussieht wie ein Wohnhaus. Wir haben da Räume reingezogen, wir haben die Veranda da dran gebaut, wir haben den Roundpen gebaut, die Reithalle quasi im Bild angeschlossen und so weiter. Wir haben da ganz viel gemacht, bis das dann so aussah, als könnte das sowas sein, was wir als deutsche Farm empfinden. Und trotzdem brauchte das dann noch sowas wie, da haben wir uns dann eben für so ein amerikanisches Country-Flair entschieden, um das dann trotzdem noch irgendwie dem sowas Eigenes zu geben, weil man konnte es einfach nicht jetzt in Norddeutschland sozusagen.
Der Laie fragt sich, warum seid ihr nicht nach Schleswig-Holstein gegangen, oder?
Aber es ist einfach schwierig. Zum Beispiel die zwei Kinder, die aus Bulgarien kamen, die brauchen ihre Familie. Man kann nicht ein Kind ohne seine Familie mal kurz nach Deutschland verfrachten mit allen Proben und allem drum und dran. Du musst halt die ganze Familie rüberbringen und auch das Ganze, also wir hatten auch ganz viele Head of Department und andere Leute auch aus Bulgarien, die müssen dann ja auch alle kommen. Die Kosten in Deutschland sind einfach, das muss man auch nochmal sagen, ganz anders. Die ganzen Pferdetrainer und so weiter, das hätten wir uns einfach nicht leisten können. Dann hätte man sagen müssen, dieser Film findet, ohne Pferdestall, machen wir einen ganz anderen Film. Und dann wäre es auch kein Hof mehr gewesen. weil das einfach, also so billig ist es jetzt auch nicht unbedingt in Bulgarien zu drehen. Man ist überrascht. In Deutschland wäre es, glaube ich, einfach nicht umsetzbar gewesen. Vor allen Dingen, weil wenn man mit Kindern dreht, braucht man auch noch wahnsinnig viele Drehtage. Und die sind auch viel teurer in Deutschland. Und irgendwann ist diese Entscheidung gefallen. Wir wussten auch, das wird ungefähr das Budget sein, das wir zusammenkriegen können. Und das ist schon viel mehr gewesen als bei Tore tanzt. Ich muss aber gestehen, hätten wir das Doppelte gehabt, hätten wir natürlich auch in Schleswig-Holstein drehen können. Aber das ist einfach schwierig. Ne? Also 500.000 mehr wären schon gut gewesen. Aber ja, so ist es.
Filmförderung, also das nächste Mal. Ne?
In Hamburg kann man wirklich hier keinen Vorwurf machen, aber es gibt noch ein paar andere Förderungen in Deutschland, die uns gerne nächstes Mal was geben dürfen.
Weil wir jetzt gerade bei Hamburg waren und der Filmförderung. Ja. Ich finde ja eine ganz interessante Koinzidenz, dass mit Nora Finkscheid und Systemsprenger und jetzt mit dir zwei Hamburgerinnen sich ausgerechnet ein Thema ausgesucht haben, zwei verhaltensauffällige Kinder in den Mittelpunkt des Films zu stellen. Man könnte fast meinen, ihr habt euch abgesprochen.
Das Verrückteste ist noch, eigentlich hat sie sogar meine Produzentin noch angesprochen. Da waren wir halt schon auch ungefähr gleich weit entwickelt. Wir haben ja auch kurz danach gedreht quasi nachher. Und dann meine Produzentin eben zu ihr gesagt, das ist auch ein ganz toller Stoff, aber ich mache den gerade schon. So, also natürlich ist es eine ganz andere Geschichte und so. Ne? Aber da war ihr natürlich auch klar, es ist ein bisschen komisch, jetzt zwei solche Filme zu machen. Aber tatsächlich, keine Ahnung, ob da irgendwas mit dem Grundwasser ist oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Manchmal sind Sachen ja irgendwie, vielleicht sind wir jungen Frauen in dem genau fast gleichen Alter, an dem gleichen Ort, beobachten wir auch die gleichen Sachen oder so. Also
ja, es gibt ja manchmal auch so Themen, die irgendwie in der Zeitgeist, Luft liegen. Ne? Ja, ja, genau. Nee. Und dazu müssen wir nochmal sagen, also nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse aufkommen, weil du hast es ja auch schon gesagt, das sind zwei völlig verschiedene Filme, die auf ihre Weise beide wirklich richtig schön geworden sind, aber eben ganz anders, aber sie haben eben dasselbe Thema, eben ein Kind, was außer Kontrolle gerät. Ne?
Ja, genau. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich habe Noras Film leider sogar gar nicht gesehen bisher, weil es hatte jetzt gerade quasi so eine Kino-Preview in Deutschland und ich bin ja gar nicht dann da. Aber oder bisher hatte ich jedenfalls die Chance noch nicht, weil es lief, glaube ich weiß gar nicht, auf der Berlinale. Nee, also Entschuldigung, das meine ich gerade gar nicht, sondern wo lief der denn noch? Noch in Deutschland.
Der läuft erst noch
einmal. In Hamburg kommt der aber auch nicht auf den Filmfest. Entschuldigung, das müssen wir mal kurz rausschneiden. Aber ich glaube, der kommt ins Kino, wenn ich in Toronto bin. So war das oder so.
Ich glaube, 19. Der Filmstart ist 19. September.
Also ich kann es noch mal kurz jetzt so noch mal ordentlich sagen. Also ich habe leider immer noch nicht die Chance gehabt, Noras Film zu sehen. Also ich habe Nora schon kennengelernt und die ist auch super nett. Und auf der Berlinale lief mir halt leider selber, also nicht im Filmprogramm, sondern wir hatten da den Co-Production. Entschuldigung, das ist halt schon wieder Quatsch. Das stimmt doch gar nicht. Das war doch, wann lief der auf der Berlinale? Dieses oder letztes
Jahr?
Dieses Jahr, Februar.
Und da waren wir aber auch nicht auf dem Co-Production.
Nee. Aber das ist egal. Das macht nichts.
Also ich sag das nochmal. Also, ich bin auch völlig durcheinander. Es war wirklich ein Wahnsinnsritt. Ich habe Nora schon kennengelernt in Hamburg, tatsächlich auf einer Veranstaltung. Die war total nett und wir haben uns auch ein bisschen ausgetauscht. Den Film habe ich leider noch nicht gesehen und ich hoffe, dass ich den jetzt im Kino sehen kann, weil der hat ja Kinostart in 2-3 Wochen, glaube ich. Bin natürlich wahnsinnig gespannt und glaube auch, dass das ein ganz toller Film geworden ist. Der Unterschied ist, soweit ich weiß, dass sie, glaube ich, das Mädchen auch total ins Zentrum gestellt hat und das auch wirklich die Protagonistin ist. Bei uns geht es eigentlich auch mehr noch um den Weg der Mutter, also deswegen auch Pelikanblut, es geht eher um die Pelikanmutter sozusagen und ihre Jungen und den Weg, den sie beschreitet und das ist, glaube ich, auch im Genre natürlich einen extremen Unterschied gibt.
Von hier aus geht es weiter nach Toronto mit Zwischenstopp in Hamburg oder direkt?
Genau, erst ist, glaube ich, Toronto und dann ist Hamburg als nächstes. Also es ist jetzt alles wahnsinnig eng aufeinander, was aber auch schön ist. Zürich haben wir noch, Austin.
Ach, da sehen wir uns dann ja auch noch.
Ach, da sehen wir
uns. Wir sind auch in Zürich.
Ach ja, sehr schön, cool.
Naja gut, DCM, Zürich. Ne?
Genau, da sind wir auch im Wettbewerb und da bin ich auch mal gespannt. Also der wird sicherlich auch in den Ländern ganz unterschiedlich aufgenommen werden. Also hatte ich bei Tore jedenfalls das Gefühl, dass jedes Land so ein völlig anderes Feedback für mich bereitet. Zeit hielt.
Ja, ich dachte jetzt eher auch so, wie hast du gepackt? Also kannst du vorher nochmal in Hamburg die Wäsche waschen oder musst du für Toronto, hast du schon alles ein, musstest du jetzt von hier aus nach Toronto weiter?
Ich habe eine kleine Tochter. Ich glaube, sonst würde ich tatsächlich sehr schöne, lange Trips noch machen und dann noch ein bisschen rumreisen. Aber mit Kind zu reisen ist wahnsinnig anstrengend. Also sie ist jetzt mit in Venedig, aber dann fahre ich immer wieder nach Hause. Ich möchte sie ja auch zwischendurch noch sehen. Und dann wird das halt doch viel Gepacke und Gewasche und hin und her gereise.
Katrin, wir drücken ganz fest die Daumen für den Film. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, weil es ist ja ein super Film. Und ja, Toronto ist auch immer toll, da wird alles gefeiert. Also
ja,
insofern,
da freue ich mich wirklich drauf. Dankeschön für das schöne Interview.
Und wir sehen uns in Zürich.
Super, danke, bis dann.
Danke, tschüss. Und wir sind zurück im Festivalpalast, im Casino. Und ich sehe hier etwas, was wir schon seit ewigen Zeit nicht mehr gesehen haben. Und zwar gibt es eine Schlange vor dem Pressekonferenzraum. Scarlett Johansson, Adam Driver und Brad Pitt machen es möglich, denn die nächsten beiden Pressekonferenzen sind Marriage Story mit Adam Driver, Scarlett Johansson, Regisseur Noah Baumbach, den wir gerade gesehen haben, den Film. Und danach, direkt danach, kommt Brad Pitt. Und der Andrang ist tatsächlich so groß. Also normalerweise kommt man hier immer rein. Bettina, hast du, wenn du dir das so anguckst, haben wir realistische Chancen, noch reinzukommen?
Versuch da gleich mal über die Schlange zu fliegen, das klappt garantiert.
Ja, du siehst zu viele Filme, glaube ich. Marriage Story, die eine Netflix-Produktion im Wettbewerb, Noah Baumbach, Regisseur. Bettina, wie hat es dir gefallen?
Ach, das war handwerklich gut gemacht. Mir gefiel die Geschichte. Mit Scarlett Johansson, der habe ich das nicht so ganz abgekauft, finde ich. Für mich persönlich ist das jetzt nicht die Idealbesetzung.
Also es geht um Folgendes, wir spoilern hier ja nicht, aber es geht um, es ist ein Scheidungsfilm. Es geht um ein Paar, das sich trennt. Er ist Regisseur, also Adam Driver, sie ist Schauspielerin. Und im Vorfeld hieß es, sie wollen sich scheiden lassen, aber trotzdem zusammenleben. Das stimmt so nicht ganz. Aber ja, sie besuchen sich beide Anwälte, lassen sich scheiden. Es ist so ein Film, so ein bisschen im Stil von früher Woody Allen, ohne den Witz, aber ne?
Ja, das ist ganz gut getroffen.
Es ist so, dezenter Witz ist schon drin, aber es ist nicht der Woody Allen Witz. Es spielt teilweise in...
Noah Baumbach, der war mal ein bisschen mehr crazy. Ich fand den jetzt schon sehr gesettelt in dem Film.
Ich fand es auch sehr etabliert. Also ich fand Adam Driver sehr, sehr gut. Ich fand den Rest des Ensembles auch sehr gut. Ich fand auch Scarlett Johansson war so ein bisschen so ein Fremdkörper in der ganzen Geschichte. Ich glaube, es liegt auch daran, dass sie diesen Superstar-Status lange hatte. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn man zu lange die Black Widow spielt oder irgendwie sowas, dann passt man in die Filme über das normale Leben irgendwie nicht mehr so richtig rein. Also so habe ich es gesehen. Wie fandst du es?
Ja, das ist ganz gut getroffen. Also sie hatte ja dann so in einigen Szenen, weil sie ja so optisch auch immer dieser Superstar war, trug sie dann eine alte Strickjacke und irgendwie so ein unglamouröses T-Shirt, aber das hilft eben nicht.
Ja, also, sie haben sie so bewusst so downgesized, also keine Schminke, so Sachen, die wir alle tragen, wenn wir zu Hause sind. Ja, aber es wirkte so gewollt, ne?
Sehr gewollt. Ich glaube, sowas trägt die noch nicht mal privat im Schlafzimmer. Oh, bitte streichen.
Obwohl, das weißt du doch gar nicht. Vielleicht trägt sie das ja. Ist ja auch völlig egal. Also, ich fand es nicht schlecht. Adam Driver singt auch in einer Szene. Das hat mir gut gefallen. Adam Driver kann singen. Erstaunlich.
Der hat eine ganz schöne Stimme.
Randy Newman hat übrigens die Musik gemacht. Randy Newman, der ja auch für Toy Story die Musik gemacht hat. You got a friend in me. Und es gibt eine sehr schöne Szene in einer Bar in New York, in der Adam Driver singt. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also, es war mir zu wohltemperiert. Es war mir zu viel... Ja, es sollte so ein Schauspielerfilm sein, aber letztendlich, also Schauspielerfilm im Sinne von Menschen, die wir jetzt in anderen Filmen kennen, sollten endlich mal wieder zeigen, dass sie auch noch richtig schauspielen können. Also ohne Spezialeffekte und all solche Sachen. Aber mir war es dann am Ende doch zu wenig.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich fand ihn auch vollkommen okay, ein schöner Festivalfilm. Aber so richtig vom Hocker gerissen hat er mich jetzt nicht. Nee, so richtig begeistert bin ich nicht.
Also ich würde ihm jetzt als Note eine 3 geben noch, ne?
Ja, 2 minus, 3 plus, sowas.
alles klar. Die Schlange hat sich ein bisschen bewegt, aber nicht so wirklich. Ne?
Ich setze gleich mit meinen Sprungfedern an und fliege über die Menge.
Gott, meine Frau hat den Verstand verloren. Aber ich glaube, wir haben so 5 Meter haben wir schon gut gemacht. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
50 Zentimeter, maximal.
Ich hoffe, wir melden uns gleich aus dem Pressekonferenzraum mit Brad Pitt. Ja, wir stehen hier immer noch in der Schlange vor dem Pressekonferenzraum und es sieht ehrlich gesagt nicht mehr so aus, als ob wir da noch reinkommen. Es ist komplett überfüllt. Hier draußen stehen schon 1000 Leute mit Handys im Anschlag, weil sie natürlich ein Foto gleich machen wollen von Brad Pitt. Pressekonferenz soll gleich anfangen. Ich würde hier gar nicht stehen, wenn es mit meinem Interview geklappt hätte. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich habe es ja geahnt, ich sollte zu Ad Astra eigentlich ein Interview machen mit Brad Pitt. Man hatte sogar von einem Einzelinterview gesprochen. Und wie es immer so ist, ich habe es mir schon fast gedacht, wurde es in der Nacht vorher, also wirklich in der Nacht vorher, abgesagt. Und ich hätte mich früher wahnsinnig darüber geärgert. Ich meine, ich ärgere mich auch. Natürlich, es wäre super, wenn ich ihn gehabt hätte. Aber andererseits, ganz ehrlich, macht das auch schon zu lange jetzt. Es ist schon oft passiert und es ist ja schade für Brad Pitt. Nicht für mich. Er hätte gute Fragen von mir bekommen. Er verpasst was. So, und jetzt hoffe ich, dass Brad Pitt hier wenigstens gleich mal auftaucht. Er ist natürlich zu spät dran, wie es sich für einen echten Star gehört, ist ja ganz klar. Jetzt passiert doch was. Es werden noch Leute reingelassen. Es gibt ein riesen Gedränge. So, und der Erfolg ist jetzt, dass die Leute so gedrängelt haben, dass wir wahrscheinlich doch nicht mehr reinkommen, weil es gibt hier richtig Handgemenge mit den Ordnern. Ja, das ist doch wenigstens mal spannend. Nicht so ein lahmes Reingehen in die Pressekonferenz, sondern hier mal so richtig mit Ellbogencheck. Okay, es kam gerade nochmal die Durchsage, der Saal ist voll. Es kommt keiner mehr durch. Ich denke, das hätte auch tatsächlich was damit zu tun, dass die Kollegen vorne sich nicht ordentlich benehmen konnten. Aber ich bin jetzt schon so nah dran. Vor mir stehen nur noch 2 Leute. 3. Ich habe die Hoffnung, dass da noch irgendwas geht.
Thank you all. You know, we all carry, as much as we try to hide them or bury them, we all carry our own personal individual pains, our wounds from childhood, our regrets, and it's the actor's job to draw on those as the scene demands. If I'm not honest, it's not going to be honest for anyone in the audience. James and I have just been very close through the years and always had a very open dialogue, and what he was after with this one was really intriguing for me, just as a man, as a dad, as a son, and off we went. What we were really digging at, without labeling it so much, was this definition of masculinity. Having grown up in an era where we're taught to be strong, not show weakness, don't be disrespected, and so on and so forth, that there's a certain value in that as far as entering in the world and holding your own, but there's also a barrier that's created with this this kind of embracing of the self, because you're denying to a sense those pains or those the things you feel shame, whether real or imagined, the regrets in one's life, it's denied in a sense. And so I, looking back again, I think we were asking the question, is there a better definition for us? Is actually being more open provide you with a better relationship with your loved ones, with your parents, with your kids, and with yourself. And at the end of the day, I that's certainly what we were after.
So nach diesem Brad Pitt-Stress haben wir gesagt, wir brauchen jetzt was zu essen. Und wenn ihr euch fragt, ja, wovon leben die eigentlich die ganze Zeit? Wie stärken sie sich zwischendurch? Zwischendurch geht man mittags runter in die sogenannte Rotonda. Das ist eigentlich so eine größere Strandbar, die aber jetzt mittlerweile betrieben wird. Bettina, noch nicht den Salat. Da ist noch kein Öl drauf, kein Essig, kein gar nichts. Okay. Was wollte ich sagen? Das Excelsior, das Hotel Excelsior bestreitet diese Bar und die kochen hier unten ganz exzellent für relativ kleines Geld. Man kriegt eine fantastische Lasagne. Die Lasagne ist heute wieder ein Gedicht, Bettina, oder?
Super.
Gestern hatten wir Lasagne mit Spargel und Béchamelsoße. Heute gibt es eine Lasagne Bolognese und dazu kriegt man einen kleinen Salat für 5 Euro. Das ist allerdings so eine Schüssel. Die kann man sich bis zum Rand oben vollschaufeln und ganz ehrlich, jeder Italiener hat ein Herz für hungrige Journalisten. Ja? Man muss ja schließlich essen zwischendurch. Wir sitzen inzwischen wieder im Kino im Sala Grande im Festivalpalast und warten auf eines der wichtigsten Screenings des ganzen Festivals, Joker. Joaquin Phoenix spielt den Joker und Todd Phillips hat Regie geführt. Todd Phillips, der Mann, der vor allen Dingen durch die Hangover-Filme bekannt geworden ist. Und als bekannt gegeben wurde, dass er Regie führen wird, haben die Fans sofort gesagt, so, wie soll der Mann denn einen Joker-Film machen, einen vernünftigen? Der Trailer steht online, viele haben ihn ja auch gesehen und im Trailer kommt keine Action vor. Es sieht aus wie ein Psychodrama, also ein sehr abgefahrenes Psychodrama. Und deswegen sind natürlich alle irrsinnig gespannt, was jetzt passiert. Bettina, was erwartest du?
Ich bin mir da noch nicht so sicher. Das kann total in die Hose gehen, dass man sagt, das hat nichts mit den früheren Filmen zu tun, mit den Joker-Filmen. Oder das wird eine super coole Neuinterpretation, dass das neuen Schwung kriegt und Joaquin Phoenix ist ein super Schauspieler. Aber ich bin mir auch noch nicht so sicher, er als Joker. Muss man gucken.
Ja, so hört es sich immer an, wenn man kurz bevor das Screening beginnt. Ja, wir sollen unsere Sitze einnehmen, das Screening fängt gleich an. Und es gab ja bisher noch gar keinen Solo-Joker-Film, aber trotzdem, eigentlich gab es ihn doch schon, denn als Christian Bale noch Batman gespielt hat, gab es ja einen grandiosen Joker in einem der Filme, und zwar Heath Ledger. Und insofern wird das heute auch so ein bisschen so eine Art Fernduell aus dem Jenseits mit der Gegenwart. Welcher Joker ist besser? Kann Joaquin Phoenix wirklich die Leistung von Heath Ledger übertreffen?
Ich glaube, er kann. Oder zumindest, ich glaube, es wird gleich gut sein. Und da ich ein großer Joaquin Phoenix-Fan bin, glaube ich sogar, dass es toppen kann.
Na, ich glaube eher, dass, wenn man dem Trailer glauben darf, es könnte so Psycho werden, dass man irgendwann sagt, so, mein Gott, das ist ein bisschen zu Psycho, weil irgendwo muss ja auch noch so ein bisschen die Spannung dabei sein und auch diese Dynamik, die Heath Ledger ja auch hatte. Was ich bisher von Joaquin Phoenix gesehen habe, war wirklich sehr, ja, also dark, also dunkel. Wir werden es gleich sehen. Wir haben noch andere Filme natürlich hier gesehen. Ad Astra, den Film mit Brad Pitt, in dem Brad Pitt nach dem Tarantino-Film wieder eine Oscar-reife Leistung gezeigt hat. Er spielt einen Astronauten in der Zukunft, das ist ein Science-Fiction. Er macht sich auf den Weg ins Weltall, um seinen verschollenen Vater zu suchen, von dem man nicht genau weiß, lebt er noch, ist er tot. Das ist seine Mission und ich fand ihn großartig.
Ja, tolle Leistung, weil er diese ganze Bandbreite an Gefühlen zeigt, die dieser Film anbietet, die er spielen muss. Und das hatte ich ihm gar nicht so zugetraut, dass er diese Palette hinkriegt. Auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung, bin ich mir ziemlich sicher.
Dann haben wir noch einen Film gesehen, bei dem wir Gott sei Dank wieder mal unterschiedlicher Meinung sind, denn zu viel Harmonie ist ja langweilig. Und zwar Seberg mit Kristen Stewart. Kristen Stewart, die Jean Seberg spielt, die Ikone, die Schauspiel-Ikone der 60er Jahre, kennt man, jeder hat so ein Bild schon mal von ihr gesehen, Ringel-T-Shirt, diesen Kurzhaarschnitt, mit Atemlos ist sie einer der Stars der Nouvelle Vague geworden. Jean-Paul Belmondo war ihr Filmpartner. Danach hat sie nicht wieder so richtig was gerissen. Und in diesem Film geht es darum, um Kristen Stewarts politisches Engagement Ende der 60er Jahre für die Bürgerbewegung der farbigen US-Amerikaner. Sie hat Geld gespendet für die Black Panther, aber auch für andere Organisationen. Was ich gar nicht wusste, fand ich sehr interessant. Und du fandst ja Kristen Stewart in der Rolle sehr gut, ne?
Ich fand die grandios, weil einerseits optisch sah die richtig klasse aus mit diesen kurzen blonden Haaren, der Look dieser späten 60er. Und dann hat die das ganz, ganz toll gespielt. Ist für mich auch eine Oscar-Nominierung. Man kennt sie ja die meisten noch so als Bella, Twilight. Und die hat sich ganz toll entwickelt als Schauspielerin. Sie ist zwar immer so ein bisschen, das kann man ihr vorwerfen, genervt, das muss weg. Ich fand, man kennt sie als Bella aus Twilight und die hat eine ganz tolle Entwicklung genommen. Hat mir super gut gefallen, der Film ist spannend gemacht, ich kannte die Geschichte auch nicht und die hat ein gutes Händchen, ihre Rollen im Moment auszusuchen, jenseits des Mainstreams.
Ja, da ging es mir ganz anders. Ich mag Kristen Stewart und ich sehe sie auch gerne, weil ich finde, sie spielt alles gleich. Oh, jetzt will jemand durch, ein bisschen rabiat. Pazienza, vero?
Posso fare? Stare qui?
Pazienza.
Sono qui in piedi.
Con un po' di gentilezza, cazzo. Jetzt habe ich das sollte man noch nicht machen, italienische Kollegen beschimpfen, aber der war so rabiat hier, drängelte sich hier durch, sehr unitalienisch, aber wie auch immer, wo waren wir stehen geblieben? Kristen Stewart. Sie spielt alles gleich, finde ich, und ich fand sie jetzt nicht so toll in der Rolle. Also sie hat mich so ein bisschen rausgebracht, ging mir so ein bisschen so wie bei Scarlett Johansson in Marriage Story. Also ich fand, sie war so ein bisschen Fremdkörper im Film, aber der Film insgesamt hat mir sehr gut gefallen und ist auch ein schönes Stück Filmgeschichte, was man gar nicht kennt, ne? Was da aufgedeckt wird.
Sie kann gar kein Fremdkörper im Film sein, da sie der Film ist. Das ist sehr konzentriert auf ihre Figur, wie sie sich verhält, wie sie sich entwickelt. Und ich habe das gern gesehen. Also das vielleicht so ein Männer-Frauen-Ding, keine Ahnung.
Überflüssigster Filmabend hatten wir gestern Abend. Irreversible Straight Cut. Der Skandalfilm aus dem Jahre 2002, nochmal in chronologischer Reihenfolge. Ich fand den Film damals nicht toll. Gestern fand ich ihn komplett überflüssig. Und was mir damals gar nicht so aufgefallen ist, die schlechte Schauspielleistung von Monica Bellucci und Vincent Cassel. Und die Vergewaltigungsszene ist immer noch genauso grauenhaft wie damals. Also viele Leute sind auch gestern wieder rausgegangen.
Ja, ich fand das auch, diese 10-minütige Vergewaltigungsszene, das war schon richtig widerlich. Brutalität gegen Frauen in so einem Maße. Sie wird ja nachher noch von ihrem Vergewaltiger ins Koma getreten. Das war echt too much. Ich sehe heute den Regisseur. Ich bin mal gespannt.
Okay, wir müssen unsere Geräte ausschalten. Es geht gleich los. Bis später. Das ist der Schlussapplaus für den Joker, oder beziehungsweise nur Joker heißt er ja, von Todd Phillips. Mit Joaquin Phoenix, der hier eine sensationelle Leistung abgeliefert hat. Und ich glaube, man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dafür gibt es mindestens eine Oscar-Nominierung. Da tauchten gerade nochmal im Abspann der Name von Joaquin Phoenix auf. Bettina, was sagst du?
Ja, irgendwie ein bisschen verstörend fand ich ihn, aber super gespielt. Das ist ganz, ganz toll.
Ich bin auch zutiefst verstört. Also es ist die Geburt eines Superschurken. Joaquin Phoenix, bis auf die Knochen abgemagert, der gerne tanzt, aber es ist sehr, sehr düster. Super düster.
Ja, normal ist es so, die Schurken, die ich ja mag, ist, wenn man sie auch so ein bisschen sympathisch findet irgendwo. Und das ist jetzt bei Joaquin Phoenix. Ich finde ihn einfach nur verstörend.
Alles klar. Inzwischen stehen wir wieder vor dem Kino und es gab eben so ein bisschen Konfusion, weil ich hatte ja den Schlussapplaus im Kino aufgenommen und die Kollegen von der Security, ich weiß gar nicht, wie sie das so schnell sehen, aber auf jeden Fall haben sie da irgendein System, mit dem sie sofort sehen können. Fand ich sehr interessant übrigens, wenn irgendwo ein Licht wahrscheinlich angeht oder ein Aufnahmegerät und sie dachten, ich hätte irgendwas aus dem Film mitgeschnitten und Riesenaufregung, es waren sofort so ungefähr 4 oder 5 Security-Leute um mich rum. Die haben das aber total nett gemacht. Also ich habe es dann erklärt, erst auf Italienisch, aber da, wenn man so ein bisschen nervös ist und dann, das sind ja auch so Kabeln, die ich nie gelernt habe. Dann haben wir es auf Englisch gemacht, es kam jemand auf Englisch, dann haben sie sich alles angehört. Ich habe einmal ja vor dem Film was aufgenommen, dann den Applaus, das war auch okay. Aber ich hatte kurz, bevor die Schlusstitel kamen, bevor der Applaus anfing, hatte ich 20 Sekunden aufgenommen, weil ich hatte es da schon laufen lassen, weil ich dachte, es geht gleich los. Und ich wollte ja den Schlussapplaus nicht verpassen. Das war ganz schön aufregend, Bettina, ne?
Ja, und dann musste das ja gelöscht werden, dieses kleine Stück. Das haben wir uns da in der Ecke nochmal angehört. Und dann wurden die letzten Takes nochmal durchgehört, ob da auch wirklich nichts drauf ist. Ja, High Security.
Ja. Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, also wenn irgendein Soundbite oder eine Aufnahme oder ein Bild aus diesem Saal rauskommt, weil das ist ja Hochsicherheitstrakt, der Film läuft ja erst an, dann verlieren sie alle ihren Job. Das haben sie mir sehr nett erklärt und damit haben sie auch vollkommen recht und ich habe es dann ja auch gelöscht. Stand dann da so ein bisschen angespannt. Ich dachte auch so, gut, hoffentlich lösche ich jetzt nicht irgendwie das falsche Stück, aber es hat alles funktioniert. So, jetzt nochmal Bettina, ich glaube, wir haben eindeutig gerade eine Oscar-Performance gesehen, ne?
Ja, super Leistung von Joaquin Phoenix, ist ja auch ein ganz toller Schauspieler. Den hat man ja schon in anderen super Rollen gesehen und das hier war schon sehr, sehr außergewöhnlich, was er da aus der Joker-Rolle gemacht hat. Trotzdem finde ich fand es etwas verstörend. Normal ist es so, die Schurken, die ich besonders gerne mag, die haben auch immer irgendwas Sympathisches. Und bei ihm, man kann das alles nachvollziehen, warum er so geworden ist. Trotzdem finde ich ihn, diese Figur des Jokers, alles andere als sympathisch. Verstörend.
Es fehlt so ein bisschen guter Sex-Appeal, was ja ein guter Schurke auch immer haben muss. Das kommt am Ende, so ganz am Schluss. Wie gesagt, wir wollen nicht spoilern, aber mir war es am Anfang auch Phasen, also es dauert sehr, sehr lange, ich habe irgendwann gedacht, also bis was passiert in Anführungsstrichen. Also es gibt auch in dem Sinne keine Action. Wir sehen einfach das Psychogramm und steigen da sehr tief ein, das Psychogramm eines Superschurken. Im Hintergrund wird übrigens schon geschrien, weil gleich die Pressekonferenz Joker anfängt. Und im Moment scheint gerade der Fotocall schon zu sein. Die Kollegen Fotografen stehen hier nämlich gerade über uns auf dem Dach, da werden die Fotos gemacht. Und da will natürlich jeder die besten Bilder kriegen. Mir war es zu düster am Anfang. Man hat ja normalerweise irgendwie so ein Drittel des Films, sage ich jetzt mal, in dem es sehr düster ist, in dem man dann verstehen soll, was den Schurken motiviert. Das dauerte dann noch länger, eigentlich fast bis zum Ende des Films. Hm?
Ja, genau. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt so eine massenkompatible Geschichte ist. Das ist so ein sehr düsteres Psychodrama geworden. Mutig auch vom Studio, das so zu machen. Bin gespannt, wie der läuft.
Es ist jetzt nicht der klassische Popcorn-Superschurkenfilm. Interessant wird es jetzt, weil der Film zeitlich, auch da, das kann man ja sagen, also zeitlich ordnen kann man ihn so einordnen, also vor Batman Begins. Und wenn jetzt nochmal irgendwann neue Batman-Filme gedreht werden sollten und dann noch ein guter Batman gefunden wird, also das Duell Joaquin Phoenix gegen den zukünftigen Batman, das würde ich wahnsinnig gerne sehen.
Ich freue mich auch schon drauf.
Okay, wir schauen mal, was auf der Pressekonferenz los ist. Und ihr seid natürlich wie die ganze Zeit dabei.
Buongiorno, siamo qua per la conferenza stampa di uno dei nostri film in concorso. Il film è Joker. Vi presento prima di cominciare i nostri ospiti al tavolo. A partire dalla destra in fondo, la produttrice Emma Tillinger-Koskoff. Il protagonista del film Joaquin Phoenix. Lo sceneggiatore e regista Todd Phillips. E la coprotagonista Zazie Beetz. So, I'm going to start to break the ice with a question to Todd. Todd, for some of the audience, this might not be the most obvious film that you do, and instead it seems like an origin story of Todd Phillips as well, besides being an origin story of the Joker. Can you talk a little bit about it's New York, it's the 70s, all your passion, it's a return to some strong passions of yours.
Yeah, for sure. You've known me for 25 years from New York. I never really see the movie as that big of a departure for me personally. It's different tonally than a lot of the films I've done before, but ultimately to me it's kind of all storytelling. It's all a beginning, middle, and an end. But I was definitely influenced by the movies that, you know, I grew up on, kind of these great character studies of the 70s, and kept thinking, like, well, why can't you do a genre film in the comic book world like that and really do a deep dive on a character like Joker? And if you get a great actor and a great, you know, people behind it, we could really do something special.
It's a question there.
This movie is radically, yeah, it works now. It's very different, as you've said, of, you know, compared to a lot of superhero movies, especially DC ones. If it becomes successful, and I think it will be, congratulations, what could this mean for the future of DC movies? And could, like, director-driven movies like this become a valuable tool in the competition with Marvel, for instance?
Hello. Oh, I thought you had to push this. I don't think that, I mean, we never, I don't know about competition with Marvel and that thing. I've not been in the comic book world. But yeah, when we originally kind of conceived of this idea, it was very much about, this sort of genre of taking a different approach with it. But I don't know what sort of a effect it'll have with other filmmakers. I think the comic book movies have been doing really well, and they don't necessarily need a change. But again, we just thought it could be an exciting approach to this genre. But I'm not sure what it means for DC or Marvel, how they'll change the way they'll do it. I know it was a hard movie for us to get made and to convince DC and the studio at first, but we kind of just kept pushing because we felt like it could be really special. And ultimately, you know, in fairness, the studio really took a bold swing with the movie and let us do exactly what we wanted. So that was, we're very grateful for that.
I imagine it was a particular, attractive for you to be able to write an origin story that was never in the comic. So you basically made it up.
Yeah, I mean, there's a lot of freedom because Joker as a character in the comic books never really had an origin story. That was kind of the fun of him. He says in one of the comic books he prefers to think of his past as multiple choice. So we thought it was really liberating because there really were no rules and no boundaries for it. So Scott Silver, who I wrote it with, we just kind of pushed each other every day to come up with something totally insane.
Have a question there.
Hello. John Bleasdale, CineView. I'd like to ask Joaquin and Todd both. It seems that the Joker has become a kind of American Hamlet, that it's a role that many actors put their own interpretation on, and it seems to also change with the time and the decade in which it is done. I just wanted to know how much past interpretations influenced you and how much you found yourself influenced by the time in which we are all unfortunately living.
For me, the attraction to make this film and this character was that we were going to approach it in our own way. So for me, I didn't refer to any past iterations of the character. It was just something that felt like it was our creation in some ways, and I think that's what was really important for me and key to it.
What was the hard part? Just tell me. What was the other part of it? Oh, you know, I mean, I just think, yeah, I think movies are oftentimes mirrors of society, but they're never molders, right? So even though the movie takes place in late 70s, early 80s, we wrote it in 2017. So inevitably, certain themes find their way into the movie that may exist now. And not everybody sees that. Some people just see it as a new take on a Joker origin story. So you hate to define it for people, what it is. And it's certainly not a political film. It just depends. I mean, for some people, it just really depends, I think, on the lens at which you view it through.
The question there?
Question from Brazil TV Globo. Todd, could you please tell us a few words if you use any material from the Jerry Robinson Joker and if you use the Killing Joke as a reference? And one more question. In the climax of the film, we see a big banner with the word Ace in the Hole. Is this a connection with the Billy Wilder film somehow? Because it happens in the same situation of craziness, madness we see in the Billy Wilder film. I don't know if there is a relation.
No, it isn't. I mean, it's funny when you make a comic book movie, a lot of people find meaning in things where we never meant it. And people read into things in a certain way. But that wasn't. And I'm sorry, but what was the first part of that? Oh, great question. Yeah, thank you. No, we took, you know, what was fun about it was we were able to kind of pick and choose certain elements from the comic book past, the past comic books, and use kind of what we wanted here, and maybe we'll use a little bit of that. So there's a little bit, I guess, of Killing Joke with the idea of a failed stand-up comedian. But you know, another big influence of this movie and the thing that inspired the original creators of Joker was the silent film The Man Who Laughed, which is really where this started. It's funny because the co-writer, Scott Silver, emailed me this morning, our first emails back and forth. He was saying, congratulations, it's exciting. And he sent me our first emails back and forth. And I was reading them, and it was all about The Man Who Laughed. And I almost forgot that in the process of that being such a big inspiration for us.
Hello, this is Yanni Zimboulakis here on your left, right. My question is to Mr. Phoenix. Mr. Phillips said that this one of the attractions of the film was that it was written with no boundaries and no rules. And I was wondering if you approach the character with no boundaries and no rules yourself. Thank you.
Yeah, again, I mean, I think what was so attractive about this character for me is he's so hard to define, and you don't really want to define him. We would get close at times to... Oh, thanks. Sorry. There are times I find that I was identifying certain parts of his personality or motivation, and then I would back away from that because I wanted there to remain this kind of mystery about the character. But throughout the course of shooting, every day it felt like we were discovering new aspects of his character and shades of his personality. I mean, up until like the very last day. So it certainly was, I think, part of the attraction for me.
Yeah, it's the more clear things become for Joaquin, the less he responds to it, I think.
Well, certainly for this.
For this. No, I meant sure. For this. Mm-hmm. Yeah. Right.
Well, I mean, it's a different movie.
That's true.
I'm told that we are run out of time, so I really want to thank our guests for being
thank
here
you
and
guys.
For the movie.
Thank you.
Ja, das war die Pressekonferenz mit Joaquin Phoenix und der war für seine Verhältnisse diesmal relativ normal. Also man erwartet da immer irgendwas Verrücktes. Ich erinnere mich nochmal, einmal in Venedig kam er hier mit offener Hose auf die Bühne und brennender Zigarette. Die Zeiten sind vorbei, also Joaquin Phoenix kann sich inzwischen benehmen, auch auf Pressekonferenzen anpassen, würde ich mal sagen. Aber das mag man ja gerade so an Joaquin Phoenix, dass er nicht nur in seinen Rollen crazy ist, sondern auch im wirklichen Leben, beziehungsweise nicht im wirklichen Leben, aber so bei öffentlichen Auftritten, das ist ja wahrscheinlich auch nicht das wirkliche Leben. In Berlin hat er mal eine Pressekonferenz gegeben, da hat er sich einfach irgendwann umgedreht und mit dem Rücken zum Publikum gesessen und gar keine Fragen mehr beantwortet.
Naja, ich hatte ihn schon im Interview. Er ist wirklich ein bizarrer Vogel. Also er ist nicht so ein normaler Gesprächspartner. Er ist anders als die anderen Kinder.
Er wollte dir doch nicht die Hand geben, oder wie war das?
Ja, ich glaube, er gibt generell nicht gern die Hand. Und ich streckte dann die Hand aus und er sagte dann auch, nee, ich habe gerade meine Hand gewaschen, die ist doch noch ganz feucht. Und das ist ein guter Start für ein Interview, oder?
In Wirklichkeit hat er eine Phobie, glaube ich. Ne? Also irgendwie so eine Bakterienphobie oder ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn mal in New York interviewt ich glaube, es war Science oder so, diesen Night Shyamalan-Film und bin tausende von Kilometern geflogen. um ihn zu sprechen. Und dann kam er und sagte, ah, ich bin gerade aufgewacht, ich habe gerade geschlafen, ich habe gar keine Lust, ich bin irgendwie, und das war auch ganz gruselig. Und ich bin dann nach Hause gefahren und hatte eigentlich nichts. Es war ein Desaster. Naja, trotzdem, Oscar-reife Leistungen von Joaquin Phoenix, haben wir ja schon ausführlich erzählt. Und ich bin gespannt, vielleicht kriegt er hier auch den Coppa Volpi in Venedig als bester Hauptdarsteller, könnte man durchaus machen. Man weiß immer nicht so ganz, wie die Jury tickt. Manchmal sagen die, naja, das ist uns zu prominent, wir wollen jetzt nicht noch einen Namen auszeichnen, den man eh schon kennt. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. So, und jetzt haben wir den Film gesehen, über den hier alle sprechen, den Film von Roman Polanski, J'accuse, ich klage an. Beziehungsweise sprechen ja nicht alle über den Film. Es geht ja um die Tatsache, dass Roman Polanski hier in Venedig überhaupt gezeigt wird und dabei gerät der Film selbst eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund. Ne? Bettina, wie hat dir der Film gefallen?
Der ist handwerklich gut gemacht, basiert ja oder angelehnt an dem Bestseller von Robert Harris, die Dreyfus-Affäre, der hat sich ja diesem Thema gewidmet. Und ich weiß noch, ich stand in der Buchhandlung, ich habe hinten den Waschtext da gelesen auf dem Buch und dachte nur, das interessiert mich null, diese Dreyfus-Affäre, Militär, Ende, also 19. Jahrhundert, langweilig, nee, nicht 19. Jahrhundert. Ist es 19. Jahrhundert?
19. Jahrhundert.
19. Jahrhundert. Und dachte so, oh. Und da habe ich aber trotzdem, ich mache es immer, bevor ich ein Buch kaufe, die erste Seite gelesen. Dachte, wie spannend ist das denn? Und das war wirklich für mich so ein, ich habe es verschlungen, dieses Buch. Super geschrieben, aus einem trockenen Stoff ein spannendes Buch zu machen. Und das ist Polanski auch gelungen.
Es geht um eine Verschwörung, um einen Skandal innerhalb des französischen Militärs Ende des 19. Jahrhunderts rund um einen jüdischen Offizier, Dreyfus, der gespielt wird von Louis Garrel. Und dann gibt es einen Mann, der ermittelt, den spielt Jean Dujardin. Den kennen wir aus The Artist, ne? Also diesem Schwarz-Weiß-Stummfilm. Und ich finde auch, der Film ist über jeden Zweifel erhaben. Also der Film ist wirklich richtig gut geworden. Nur wie gesagt, darüber spricht hier keiner im Moment, sondern immer noch darüber die Tatsache, dass Roman Polanski, der ja, wie gesagt, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, dem vier Vergewaltigungen vorgeworfen werden, also beziehungsweise da kommen ja jetzt immer noch neue Sachen wieder hoch, dass der hier im Wettbewerb gezeigt wird. So, aber trotzdem, J'accuse, der Film ist für mich gut geworden.
Bis auf die Rolle, die Polanskis Frau spielt, das ist total bizarr. Ich weiß nicht, was sie da spielt. Das ist, sie spielt eine verheiratete Frau, die eine Affäre hat mit dem Ermittler und das ist einfach Fremdkörper für mich im Film. Hätte ich gerne rausgeschnitten.
Ja, ich fand sie auch seltsam, weil Polanski sie immer noch so als femme fatale inszeniert. Wie heißt sie eigentlich?
Emmanuel
Signier. Achso. Ja, Polanskis Frau Emmanuel Signier ist ja in jedem seiner Filme dabei. Und das Komische ist einfach, dass Polanski sie immer noch so als, ja, so ein bisschen als girly femme fatale irgendwie inszeniert, als die er sie wahrscheinlich mal irgendwann kennengelernt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen ab einem bestimmten Alter bestimmte Dinge nicht mehr tun sollten. Die können ja auch sexy und attraktiv sein und alles. Nur so, wie sie das so gespielt hat, so diese Koketterie so einer, ich würde sagen, Mitte-20-Jährigen, das passt dann irgendwie nicht mehr so richtig, ne?
Nee, weil die ist im Buch, wird die ja auch älter beschrieben und ich hatte da ein ganz anderes Bild von ihr und dachte auch nur so, es war die einzige Figur, mit der ich wenig anfangen konnte, die ich mir auch so total anders vorgestellt hatte, als ich das Buch gelesen habe.
J'accuse, Roman Polanski. In Deutschland hat der Film noch keinen Verleih, meine ich. Also insofern kann man auch noch gar nicht sagen, wann der in den deutschen Kinos anlaufen wird. Aber wir stellen fest, großer Skandal um Polanski im Wettbewerb. Aber der Film ist gut geworden. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu Interviews, und zwar für Seberg, den Film über Jean Seberg. Und ich werde natürlich auch die Hauptdarstellerin Kristen Stewart sprechen. Das Dumme ist nur, die Interviews finden statt im Hotel Luna Baglioni in der Nähe vom Markusplatz in Venedig, was ja eigentlich sehr schön ist. Aber das ganze Festival spielt sich ja immer hier auf dem Lido ab, also dieser langgezogenen Insel vor Venedig, wo auch die Interviews eigentlich immer stattfinden, wo alles ist. Und ich muss jetzt schnell ein Boot kriegen, um rüberzufahren, bin auch wieder spät dran. Und sieh mal zu, dass ich hier schnell aufs Boot springe. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Kristen Stewart.
Hello. Yeah. Yeah, they wanted us to do some paperwork here, but...
But later. Okay.
But, yeah, sure. we can't do it now, of course.
So I'll let you guys know when there'll be one last question for the room, okay?
Perfect. Great. What did you find in Gene Seberg that was familiar? Something you knew already that kind of made you connect with her?
Well, people had very firm ideas about who she was as an actress and what her worth was and where her value sat, which was she was America's sweetheart. She, and I'm not saying I've ever been cast as that, but, you know, she was really slated in her initial reviews for St. Joan and, yeah, like even like Bonjour Tristesse, like she wasn't good in that movie, apparently. She's so good in it. Like, she's so present and she's so honest, and there's such a raw questioning thing that she has going on. It was just in a time where people expected things to be wrapped up in bows and easier to digest. And I mean, I love that about her. Obviously, the reason I love it is because I identify with it in some way, but I can't claim that. That would be a weird sort of, like, strangely, falsely self-aware thing to be aware of, but... I don't know, I guess, let's see, there's a hunger that she has that I really love because it gets her into trouble, and it definitely is a treacherous road, but is, I don't want to say moral, because I also think that her moral compass, that the ticking of her moral compass was at really at her own pace. And I think that it never feels... All of the choices that she made, all the people that she aligned herself with creatively, all of the relationships that she had, the way that she spoke about her life in regards to her art, in regards to the public, all of it felt very instinctive. And she was a total humanitarian. Like, she cared about other people so much. And, like, one thing that you could say about her maybe was that she seemed reckless, in a time where people were much more measured about how they wanted to come across in the media and everything like that. But there's no way to question her motives. Her motives are always incredibly pure. I love that about her.
Is it a kind of liberation to act this overlapping between real life and movies? I mean, for instance, you have to act that you are going to a premiere, that you are with your husband, and we all know that it's a disaster behind that scene. So
yeah.
I was watching you and saying, how is it for you to do this?
Yeah, I know that feeling really well. I love that moment, like, where she's walking down the hall with Romain, and the guy comes up, and she's just devastated, and, like, he takes a picture, and you can kind of smile for a second. And just knowing what that picture looks like versus what it felt like from the inside out. Everyone, in order to maintain what you believe in, there's a certain level of presentation that you have to maintain. It's not a lie. It's, you know, in order to protect yourself and also protect all of your beliefs and not make people focus on the personal salacious aspects of your life, which are very intriguing. Naturally, as human beings, we're very intrigued by things like that. I don't think that she was solely preserving her status as an actress. I think she wanted people to focus on what really mattered at the time, and her personal life was obviously just being ravaged. At that point, it's just survival. I mean, at that point, it's just survival. And I obviously can... I know that feeling.
Yeah, when you say I know very well the feeling, I mean, if you want to say... When is... I mean, let's put it this way. This person is very afraid. It's not afraid at all of this, let's say, collapse of this image.
Right.
Her image.
Right.
So I was wondering, when was the last time you really felt, maybe if I do that, I'm going to destroy my public image or something like that?
I mean, God, luckily I haven't really been placed in that dire of a situation. Every time I've been... in the center of a kind of shitstorm. It's been so insignificant and so menial that the idea of my impulse to create images, moving pictures, like it's never crossed over. I've never been worried that I wasn't going to find someone who I wanted to, or who wanted to work with me. I never felt like I was at a loss, like I was losing something. Yeah, sure, maybe there were definitely moments where I was like, yeah, maybe people aren't going to want to put me on the covers of magazines anymore. Maybe I'm not going to get like a studio film or whatever. But that's really only something I've ever thought about while asked this question in interviews. Like, I've never been like, oh God, what's going to happen to my career? I've been so lucky to be consistently creatively speaking, consistently pushed by other people that want to work with me. And I love pushing other people that I want to work with. Like, I've just never not been able to find my people. So yeah, I've gotten lucky on that. Like, I've never made a political stance that was so subversive that I thought that I was going to fall from some sort of grace that was that put me in a position where I was allowed to still be famous.
But maybe got easier through social media because you can sort of direct your own image.
I don't have social media.
Okay.
So she can't.
So no.
Okay. You said something very interesting on the press conference. Sorry. You said there was a time when you thought, am I hiding or am I truthful? Mm. And you decided the other way, truthful. And when was that moment? How did you decide that, or why did you decide that? You know, why did you go the other way?
In terms of, like, personally, like, living openly?
No, you said on the press conference, you know, like, I want to be truthful. Mm. There was a time when I was...
in between.
Yeah, in between, and you didn't know.
I think I just didn't really know how to like express myself yet in this arena. It just there's an aspect that feels expectant and contrived, and it's really easy to like fall down that luge and be like, oh, if someone asks me a question that I don't have an answer to, suddenly I'm trying to think of a version of an answer just because I've been asked the question. So I'm like, I mean, I don't think much about that, but now I'm going to put together an answer that I don't really believe in because I feel like you want it. And I want people to think that I'm grateful to be here, and I want people to think that I'm, like, engaged. I think getting older, it's just a lot easier to say I don't know or to say I haven't really thought about it. But there's really never been a point where I was like, I need to present in a certain way to maintain my status. Like, really, ever.
On that lovely note.
Okay.
Thank you, guys.
Thanks very much.
Yeah,
thank you. One day we have more time.
So, das war's auch schon wieder mit dem Podcast aus Venedig, dem Podcast Venedig Spezial 2019. Und ja, ich hoffe, ihr hattet irgendwie so einen Eindruck, wie es hier ist, und ihr habt ein Gefühl bekommen für Venedig. Es war auf jeden Fall schön, dass ihr zugehört habt.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, dass ich Gast sein durfte. Fand ich gut. Und ja, auch von mir alles Liebe aus Venedig, und ja, bis irgendwann demnächst mal wieder.
Wir sagen ciao und arrivederci erstmal.